Ihr Lieben, ich möchte heute mit zwei Begegnungen beginnen, die symptomatisch sind für viele Begegnungen, die ich mittlerweile in meinem Leben hatte und wahrscheinlich auch ihr. Ich möchte anfangen mit einer Begegnung, die liegt 20 Jahre zurück. Vor 20 Jahren war ich in Osnabrück in meiner Vikariats-, in meiner Ausbildungsgemeinde, und da durfte ich eine Frau kennenlernen, die war Mitte 40, würde ich sagen, war voll in der Gemeinde integriert, stand im Glauben, hat Jesus lieb gehabt, hatte Kinder, einen Ehemann. Eigentlich so das, wo man sagen würde, so gesellschaftlich, oh, super, läuft alles. Ja, bis zu dem einen Tag, nämlich dem Tag, als sie eine Krebsdiagnose gekriegt hat. So, und plötzlich war alles anders. Es begannen Behandlungspläne, Chemotherapie. Die Gemeinde hat für sie gebetet. Es sind Menschen zu ihr gekommen, um für sie zu beten. Aber es wurde nicht besser. So, sie wurde immer schwächer, immer kränker. Und die Ärzte haben irgendwann gesagt, es wird zu Ende gehen. Und ich weiß noch, wie viele Menschen in der Gemeinde für sie gebetet haben und zu ihr gekommen sind. Und ihr Lieben, Gott tut Wunder. Wir haben einen großen Gott, der Großes tun kann. Und ich kenne Geschichten von Menschen, die für die gebetet wurde in ähnlichen Situationen, die gesund geworden sind. Ja, aber in dieser Situation war es anders. Und sie wurde immer schwächer und immer kränker. Und immer kraftloser in ihrem Körper. Im harten Gegensatz dazu war ihr innerer Mensch. Das war, was Paulus so beschreibt als der innere Mensch. Sodass die war von so einer Kraft erfüllt. Von so einer Stärke. So, Menschen sind zu ihr gekommen, um ihr beizustehen. Um für sie zu beten, um für sie da zu sein, um sie zu trösten. Und sie sind nach Hause gegangen und waren von ihr getröstet und von ihr gestärkt. Die schwächste Person der Gemeinde war die stärkste von allen. Boah. Und sie hat sich Jesus so nah gefühlt in dieser Zeit. Und kurz danach war sie ihm dann wirklich ganz, ganz nah. Denn tatsächlich, sie ist dann gestorben. Ja. Im harten Gegensatz zu dieser Erfahrung stehen viele andere Erfahrungen von Not und Leid im Leben von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wo Gebete nicht erhört werden und wo Zweifel die Oberhand gewinnen, wo manchmal echt so eine emotionale Schwäche auf einmal sich Bahn bricht, manchmal bis an den Rand, dass wir bis an den Zerbruch unseres Glaubens geführt werden, wo Menschen merken in diesen Nöten, dass der Glaube auf einmal brüchig wird und nicht mehr trägt. Und die Frage ist doch, was macht den Unterschied? Beides gibt es. Hart nebeneinander. Aber was macht den Unterschied in unserem Leben? Ich glaube, wir wünschen uns alle einen Glauben, der uns trägt in diesen Krisensituationen des Lebens, der standhaft ist, der stabil ist und der nicht zerbricht. Aber ich erlebe es heute häufig tatsächlich auch anders. So. Selbst in ganz frommen Lebensgeschichten, wo auf einmal dann solche Brüche hineinkommen und der Glaube bis an die Ränder herausgefordert ist. Und die Frage ist, deswegen möchte ich das zum Fokus machen heute, was macht den Unterschied in diesen Situationen? Und der Predigtext, glaube ich, den wir gerade auch schon gehört haben, aus 2. Korinther 4, Vers 6 bis 10, ich werde ein bisschen drüber hinausgehen, der wird uns da eine Antwort geben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf. Ansonsten würde ich den Text mit euch jetzt gerne durchgehen. 2. Korinther 4, Vers 6, wir werden uns das jetzt angucken. Die Situation vielleicht zum Kontext ist folgende. Der 2. Korintherbrief, den schreibt Paulus aus folgender Situation. Er hat die Gemeinde in Korinth gegründet, ja, aber es sind auf einmal andere Prediger aufgetaucht, irgendwie die schöner waren, die reicher waren, irgendwie die besser reden konnten. Und auf einmal ist es in der Gemeinde, macht sich so eine Stimmung gegen Paulus breit und die Gemeinde fordert ihn auf, so ein Empfehlungsschreiben auch von anderen Aposteln ausstellen zu lassen, ob er denn eigentlich so wirklich so ein Apostel ist und auch gut genug ist, weil Paulus in der Regel arm daherkam, hemdsärmlich. Er war kein großer Redner offensichtlich, zumindest nicht so wie die anderen, die sie da erlebt haben. Da war doch echt mehr zu sehen. Und Paulus sagt, hey, ihr Lieben, das ist das. Ihr habt da falsche Kategorien. Und er kommt jetzt und schreibt im 2. Korinther, also Predigtext, da geht es darum, dass er beschreibt, wie er in Not, in Schmerz, in Armut, in Ablehnung, in schrecklichsten Lebenserfahrungen Jesus verkündigt hat. Und er beschreibt, warum er sich nicht hat entmutigen lassen davon. Und er berichtet von eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, dass, und da können wir auch sehen, was macht einen Unterschied in solchen Situationen, zumindest bei Paulus. Und ich glaube, wir können eine Menge für unser Leben daraus lernen. Deswegen möchte ich da gerne mit euch hingucken. Und ich beginne in Vers 6 in 2. Korinther 4. Wenn ihr eine Bibel habt, liest gern mit. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. So, das ist ein riesiger Aufschlag. Ich glaube, das ist schon der wichtigste Vers. Wenn ihr irgendwas mitnimmt, nehmt diesen Vers mit. Das ist der Kern dessen, worüber Paulus hier spricht. Er sagt, der Gott, ja, der gesagt hat am Anfang, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, da sagt er, der Gott, an den wir glauben, ist der Gott, der im Anfang die Welt geschaffen hat. Das ist ein Zitat aus der Schöpfungsgeschichte, ja? Genesis 1, Vers 3. So, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über der Urflut. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Also dieser Schöpfergott, der das Universum geschaffen hat, der alles geschaffen hat, was es gibt. Und der es hat am Anfang hell werden lassen durch ein Wort. Dieser Gott hat es auch in unseren Herzen, sagt er, hell werden lassen. Und was ist dieses Licht? Was ist dieses Licht, was da reingekommen ist? Er sagt, es ist die Erkenntnis, dass in der Person von Jesus Christus wir den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Gott ist in Jesus Mensch geworden, sagt er. Die ganze Herrlichkeit Gottes ist in Jesus gegenwärtig. Das ist das Bahnbrechende für Paulus. Und warum? Warum kann er das so vollmundig sagen? Weil Jesus das gesagt hat. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins. So, als er gefragt wird, kurz danach, in Johannes 14, Jesus, zeig uns den Vater. Was sagt Jesus? Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du auf mich guckst, dann siehst du Gott mitten ins Herz. In Johannes 17 betet er sogar für seine Jünger, dass sie in ihm, dass die Welt in ihm die Herrlichkeit Gottes erkennt. So, das Johannesevangelium beginnt mit diesen wunderbaren, Worten über Jesus. Und es heißt da, Johannes 1, die ersten Verse, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, was es gibt. Und ohne ihn ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. In Jesus ist das Licht der Welt mitten in die Finsternis dieser Welt gekommen. Der herrliche und heilige Gott mitten in unser Welt, in unser Leben. Und Paulus sagt, das ist eine Hoffnung, die einen Unterschied macht. Das zu wissen, diesen Beistand zu haben, in all dem Dunkel unseres Lebens zu wissen, Gott ist bei uns, so wie Jesus das versprochen hat. Ich bin immer bei euch, ich bin das Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. So, er sagt, das ist die lebens- und weltverändernde Kraft, so, die in uns wohnt. Und gleichzeitig sagt er, diese Kraft hat Jesus, hat Gott in sehr zerbrechliche Gefäße gehüllt. So, das ist der nächste Vers. Paulus schreibt dann weiter, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt an dieser Stelle, denn wir wünschen uns das häufig anders. Wir fühlen uns angezogen, genauso wie die Korinther damals, von Erfolg, ja. Von Gesundheit, von Kraft, von Stärke, von Sicherheit. So, das ist das, worauf wir bauen wollen, wo wir sagen, hey, wenn da Menschen sind, die eine gute Ausstrahlung haben, die kräftig sind, die stark sind, da ist doch Segen zu finden. Paulus sagt, nein. Ihr verkennt die Wahrheit des Evangeliums. So, wir sind zerbrechliche Gefäße. Er sagt, eigentlich steht da irdene Gefäße. Ja? Wir sind irdene Gefäße. Warum spricht er da von Tongefäßen? Es gab auch Gefäße aus Metall damals. So, kannst du runterschmeißen, kannst aufhören, einmal drüber poliert, alles wieder super. Die sind stabil, Schakka. So, es gab auch Porzellan, so, ne, kannst du schön bemalen und so, die sind wenig schön anzusehen. So, aber Paulus sagt, nein, irdene Gefäße, Alltagsgegenstände, zerbrechlich. Gottes Plan, das hat ist System. Gottes Plan ist, in zerbrechlichen Lebensgeschichten seine Herrlichkeit zu zeigen. Nicht in dem, was wir weltlich für Erfolg halten. So. Und das ist ein Wohlstandsevangelium. Da führt unsere Sehnsucht und unsere Wünsche, unsere weltlichen Wünsche führen uns da immer wieder hin, dass wir so ein Wohlstandsevangelium suchen. So, Schakka, der Sieg ist errungen. Du brauchst Heilung, ergreif die Heilung und du kriegst sie. Du brauchst Erfolg, ergreif den Erfolg und du kriegst ihn. Du brauchst Gesundheit, ergreif die Gesundheit, ergreif den Wohlstand. Da kann ich mich echt ereifern, ihr Lieben. Das ist ein Evangelium, wo Paulus sagt, lest den Kontext, lest 2. Korinther am Anfang. Paulus sagt, nein, das ist ein Evangelium, was von Jesus wegführt. So. Und er geht darauf auch ein. Paulus sagt, Gott hat einen anderen Plan. Natürlich sagt er, Gott will mit seiner alles überragenden Kraft in unserem Leben wirksam sein. Aber diese Kraft, ihr Lieben, ist anders als das, was wir uns darüber vorstellen. Lass uns mal gucken, wie Paulus diese Kraft beschreibt. Ganz konkret in seinem Leben. Wir lesen die nächsten Verse und ich möchte euch bitten, lasst euch davon ermutigen. Denn ich weiß, ich gucke in Gesichter jetzt gerade und ich versuche mal keinen genau anzugucken, aber ich kenne Lebensgeschichten, die sind von dieser Zerbrechlichkeit berührt und die erleben das. Und wenn ihr solche Dinge hört, dann steckt da immer hinter dieses, warum ist mein Glaube nicht stark genug, dass ich das ergreifen kann? Ja, weil du es nicht machst. Gott kann es machen, aber manchmal will er uns etwas anderes schenken, auf andere Art und Weise. Okay, ganz kurz. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, doch wir werden nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, doch wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. So beschreibt er die Kraft. Boah, das ist was anderes. Das ist nicht, wir kriegen Schwierigkeiten, aber Schakka, wir ergreifen den Sieg und den Erfolg. Wir werden zu Boden geworfen. Leute kommen auf uns zu, wollen uns zu Boden werfen, aber wir ergreifen den Sieg und gehen über sie hinweg. Nein. Paulus beschreibt diesen Sieg wirklich, wirklich anders. So, und er hat all das erlebt. Ihr könnt gerne fragen nachher, hey, wie kann Olli sich vorne hinstellen und von Leid sprechen und so, dem geht es eigentlich immer gut. Ich spreche nicht von meinem Leben, ich spreche von Paulus. Der hat das erlebt. Der hat all das erlebt. Der hat Hass, Verfolgung, Ablehnung, Schmach und Schande erlebt, wie sie sich über ihn lustig gemacht haben. Der hat Armut, Krankheit und Not erlebt. Er hat Verfolgung erlebt. Er hat erlebt, dass Leute ihn umbringen wollten. Man musste ihn aus die Stadt, einer Stadtmauer mit einem Korb runterlassen, damit er überhaupt überleben kann. Der hat Steinigung erlebt, der Mann. Wilder Mob hat Steine genommen, und da reden wir nicht über die Kieselsteine hier um unsere Kirche rum, sondern richtige Brocken, und haben danach so lange mit ihm auf ihn geworfen, bis sie dachten, er ist jetzt tot, und haben sie ihn zum Sterben liegen gelassen. Daran denkt Paulus, wenn er schreibt, wir sind zu Boden geworfen, aber wir kommen doch nicht um. Der hat das erlebt. Die Steine sind nicht an ihm abgeprallt wie an einem Panzer. Die haben Spuren hinterlassen. Am Körper und an der Seele. Gefängnis, Geißelung und Tod hat er am letzten Ende erlebt. Aber in all dem hat er erlebt, Jesus macht einen Unterschied. Jesus macht einen Unterschied in allem Leid und aller Not. Und er zieht ein Fazit in Vers 10. Das ist so wichtig, dass wir das im eigenen Leben durchdeklinieren. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leben, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des Auferstandenen teilhaben. So, zwei Teile aus zwei Perspektiven, zwei Erkenntnissen besteht sein Fazit. Die erste Erkenntnis, wir haben am Sterben Jesu teil. Nachfolge ist nicht zuerst Siegesnachfolge, es ist zuerst Leidensnachfolge. Das ist das, wie Paulus Nachfolge versteht. Wir folgen einem gekreuzigten Gott. Wir folgen einem Gott und Herrn, der die Entscheidung getroffen hat, den Himmel zu verlassen. Er hätte das nicht gemusst. Niemand konnte ihn zwingen. Not, Leid, Schmerzen, all das, davon war er weit weg. So. Aber dieser Gott hat entschieden, hineinzukommen in die Finsternis dieser Welt, in Schmerz, in Schande. Er hat alle Versuchungen, alle Herausforderungen genauso erlebt wie wir, sagt der Hebräerbrief. Und am Ende hat er unsere Leid, unsere Schmerzen, unsere Schuld getragen und ist am Kreuz einen schrecklichen Tod für uns gestorben. Das war seine Entscheidung. Wenn du diesem Gott folgst, wohin wird dich das führen? In Erfolg und Wohlstand? Und das klingt manchmal herausfordernd. Aber macht euch bewusst, war das, was da für eine Verheißung drin steckt. Dieser Gott hat entschieden, in aller Not gegenwärtig zu sein. In einer Tiefe und in einer Herrlichkeit, die du dir nicht vorstellen kannst, wenn es dir gut geht. Das ist der Punkt. Dieser Gott will in aller Zerbrechlichkeit, Zerbrochenheit dieser Welt, in der Not, da wo die Not am größten ist, will er seine Gegenwart am deutlichsten spürbar machen. Lest die Evangelien, wir finden das immer und immer wieder. Und wenn du gerade Not leidest, und wenn du sagst, ich weiß nicht, wie Paulus, manchmal sind wir verzweifelt, wissen nicht den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist immer der Schritt zu Jesus, den Blick auf ihn zu richten und sich festzuhalten daran, dass er das gut meint mit dir und das Beste will. Und kannst, aber hatten wir nicht die Kraft? Hatten wir nicht die alles überragende Kraft, die in unserem Leben spürbar werden soll? Ja, aber bitte lasst uns da nicht fantasieren. Paulus spricht häufiger von dieser alles überragenden Kraft des Auferstandenen, die in unserem Leben spürbar werden soll. Aber bitte, wir müssen unsere Bibel kennen, um zu wissen, worüber er redet. Sonst folgen wir Fantasien und die führen uns zu merkwürdigen theologischen Prägungen. Ich lese euch mal, Paulus hat da häufiger von dieser Kraft gesprochen. Ich lese euch mal vor, wie Paulus diese Kraft, diese überragende Auferstehungskraft in unserem Leben definiert. Philipper 3, Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis hinein in sein Sterben ähnlich werde. Oh, das ist etwas anderes, als wir uns in unserem Wohlstandsdenken häufig vorstellen. Diese Auferstehungskraft, diese überragende Herrlichkeit ist, dass Gott in aller Schwachheit und Not bei uns ist und uns durchträgt, dass er uns trägt und uns beisteht, dass wir teilhaben an seiner Gegenwart mitten in der Finsternis dieser Welt. Und da kommt die zweite Erkenntnis, dazu führt uns das, der auferstandene Gott will in aller Zerbrochenheit sichtbar und erlebbar werden und er will dich tragen und dir begegnen, beistehen. Stellt euch zwei Väter vor. Jeder hat ein Kind, einen Sohn. Ja. Der eine Vater gibt seinem Sohn alles, was er braucht und was er nicht braucht. Ja? Der überschüttet ihn mit allem. Da ist Reichtum, da ist Geschenke ohne Ende. Der hat immer das neueste Handy, die besten Klamotten, die neuesten Schuhe, die Spielekonsolen noch und nöcher, großen Fernseher, so groß wie die Wand im eigenen Zimmer. So das teuerste Auto, sobald er einen Führerschein hat und war am besten schon davor. Er wird überschüttet mit allem, was es gibt, was die Welt zu bieten hat. Und dann gibt es daneben den anderen Vater, der seinem Kind all das nicht so geben kann, vielleicht, oder nicht will. Aber er gibt ihm etwas anderes, er ist für ihn da, er ist bei ihm, in jedem Augenblick. Wenn dieser Sohn, der andere Vater ist abwesend, aber dieser Vater, der ist da. Wenn der Sohn mit schlechten Noten nach Hause kommt, nimmt dieser Vater ihn tröstend in den Arm, setzt sich mit ihm an den Tisch und guckt mit ihm, was Problem war und lernt mit ihm für die nächste Arbeit. Wenn dieser Sohn nach Hause kommt mit Liebeskummer im Herzen, ist dieser Vater da und weint mit ihm. Er geht zu Fußballspielen und besucht ihn und ist für ihn da und zeigt ihm sein Interesse. In Angst und Sorgen ist er da, in allen Zerbrüchen des Lebens ist dieser Vater stabil da. Welchen Vater möchtest du haben? Der dich mit weltlichen Gütern überschüttet? Oder der für dich da ist, wo du ihn brauchst? Ihr Lieben, ich glaube, das ist der Punkt. Es geht um Beziehung. Darum geht es Gott. Und deswegen hilft ein Wohlstandsevangelium am Ende tatsächlich niemandem in dieser Welt. Gottes Ziel ist Beziehung und Vertrauen. Denn wenn wir ihm vertrauen und seiner Beziehung in Beziehung mit ihm sind, das ist das, was die Bibel den rettenden Glauben nennt. So. Haben wir einen Sieg? Ja. Aber dieser Sieg, ihr Lieben, ist viel größer als Gesundheit, Erfolg, Reichtum und Erfüllung unserer Wünsche. Dieser Sieg ist, dass Gott mit uns ist. Mit uns in Ewigkeit, in allem, was die Welt und wie die Welt uns auch bricht und schlägt, ist dieser Gott da und verschwindet nicht. Er hat den Tod überwunden, die Trennung überwunden, Schuld und Sünde weggenommen, damit Gott in Ewigkeit immer bei uns sein kann. Hey, was gibt es Größeres als das? Dass dieser Gott auch die Dunkelheit und die Schmerzen nicht scheut, um bei dir zu sein. Ich weiß nicht, was es Größeres gibt. Ein Wohlstands- und Erfolgsevangelium ist am Ende sehr egoistisch. Da geht es nur um uns. Und die Liebe und Größe und die Herrlichkeit Jesu wird nicht sichtbar. Denn du kannst all das auch anders erklären. Erfolg lässt sich auch erklären mit Klugheit. Hat halt kluge Entscheidungen getroffen. Okay, deswegen ist er erfolgreich. Gesundheit lässt sich mit medizinischer Versorgung und Wohlstand erklären. Reichtum mit Ausbildung und vielleicht deinem Elternhaus. Kommst halt aus einem guten Elternhaus. So. Beliebtheit lässt sich auch mit Erziehung und Persönlichkeit erklären. Anerkennung mit Familienstatus und Beziehung. All dafür brauchst du Gott nicht, um das zu erklären. Aber, dass wir treu glauben, dass wir beständig lieben, geduldig ausharren in den schlimmsten Zeiten und anderen beistehen, trotz aller Not, trotz aller Verzweiflung, Verfolgung und Bedrückung, das lässt sich nur mit einem erklären, dass in uns etwas anders ist. Und das ist Jesus. Das macht den Unterschied. Das steckt neue Werte, neue Ziele und neue Prioritäten. Und es ist genau das, was Paulus danach dann beschreibt. Er beschreibt Verse will ich noch eingehen. Vers 13 spricht Paulus über ein Fundament, das ihn trägt, mitten in diesen Zerbrüchen. Vers 13 sagt er, in der Schrift heißt es, und er zitiert jetzt, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Und jetzt schreibt er weiter, der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen Gott und deshalb lassen wir uns nicht abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Was Paulus hier sagt, ist, dass er sagt, ich vertraue darauf, dass Gott gut ist in allen Situationen und dass er keine Fehler macht. Selbst dann, wenn ich es nicht verstehen kann, vertraue ich, dass er gut ist, auch in Leid und Schmerzen. Und kurz danach, Vers 15, spricht er über neue Prioritäten und neue Ziele in seinem Leben. Er spricht dann davon und sagt, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt in Ewigkeit. Er hat neue Prioritäten. Es geht Paulus in seinem Leben nicht nur um sich, sondern es geht ihm darum, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, Jesus kennenlernen, und zwar durch alle Lebensumstände, in die Paulus gestellt ist, dass sie Jesus kennenlernen und erleben, wie großartig und wie liebevoll er ist und wie er beisteht und so Rettung finden. Und dann in Vers 17 kommt er noch auf eine neue Perspektive, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist, denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus sagt, ich erwarte nicht alles von dieser Welt. Ich weiß, dass eine unfassbare Herrlichkeit, dieser Sieg, dass der noch kommt. Und deswegen habe ich eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Und eine Beobachtung noch, vielleicht ist es euch aufgefallen, er spricht ständig vom Wir. Er spricht von seinen Erfahrungen, aber er sagt immer, wir sind in Schwierigkeiten, wir sind in Nöten, wir werden runtergedrückt. Das Schöne daran ist, und das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, guckt euch einmal um. Keine rhetorische Frage, guckt euch um. Einmal in die Gesichter um euch rum. Wir sind Gemeinde. In unserer Gemeinschaft wird Jesus spürbar. Da wird seine tragende Stärke erlebbar. So. Gott hat uns aus einem Grund zusammengestellt, wo wir mit unserer Not alleine bleiben. Da machen wir es uns schwer, Gottes Unterstützung zu erleben. Gemeinde ist so wichtig, ihr Lieben. Wie ist es bei dir? Wie ist es in deinem Leben? Mit Not, Herausforderung, mit Ablehnung, Ungerechtigkeit. Wie ist es mit herausforderndsten Lebenssituationen? Was verändert sich, wenn du das weißt, was Paulus gerade über sich beschrieben hat? Dass Gott gut ist, dass er bei dir ist und keine Fehler macht. Dass er auch diese Situation, in diese Situation dich seine Nähe, seine Liebe und Herrlichkeit spüren lassen will. Und nicht nur dich, sondern auch Menschen in deinem Umfeld. So, dass er in der Not nahe ist. Und dass eine unvergleichliche Herrlichkeit auf dich wartet, die über diese Welt hinausgeht. Wir haben eine Hoffnung über diese Welt hinaus. Und dass du dann nicht alleine durch musst, sondern dass Gott dir Geschwister an die Seite gestellt hat, die für dich da sein sollen. Was verändert sich, wenn das stimmt? Vor, ich glaube, es ist 10 Jahre her, habe ich eine Geschichte gehört von einem Pastor, habe ich gelesen von einem Pastor, der Krebs hatte, die mich bis heute echt berührt hat und an die ich in der Vorbereitung denken musste. Ich habe leider den Namen vergessen, aber die Geschichte erinnere ich noch. Der hatte Krebs und die Gemeinde hat gefragt, wie sollen wir für dich beten? Was sollen wir tun? Und ich erinnere mich, wie er vor die Gemeinde gegangen ist und der Gemeinde gesagt hat, betet gerne, dass ich gesund werde. Ja, betet gerne dafür, dass ich gesund werde. Aber wenn ihr um etwas Besseres beten wollt, dann betet bitte darum, dass Gott durch diese Krankheit in meinem Leben verherrlicht wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Entweder durch Heilung und mein Leben oder durch mein Sterben und meinen Umgang damit. Betet, dass Gott alle Ehre zukommt. Und ich weiß noch, wie ich dachte, oh, ob ich das sagen könnte. Und ihr Lieben, gleichzeitig habe ich gemerkt, und ich stelle mich hier nicht hin und sage, ja, würde ich genauso sagen. So. Aber ich stelle mich hier hin und sage, ich habe eine Sehnsucht, dass ich das sagen kann. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, ob meine Lebensumstände dann dazu führen, dass ich das sagen kann. Aber ich wünsche es mir. Dieses Vertrauen, diesen Fokus, diese Hoffnung und diese Gemeinschaft. Timothy Keller, Pastor in New York, ist letztes Jahr verstorben im Alter von 72 Jahren. Ein cooler Prediger und toller geistlicher Leiter. So. Er ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Und als die Diagnose gestellt wurde, hat auch er seiner Gemeinde angeschrieben und hat ihnen geschrieben, wie sie beten sollen. Und er schreibt Folgendes an seine Gemeinde. Bitte betet für unser Vertrauen und unsere Abhängigkeit von Gott, für seine Aufsicht über die medizinischen Vorbereitungen, die gerade im Gang sind, und für unseren Wunsch, Gott in allem, was auf uns zukommt, zu verherrlichen. Oh, da ist es wieder, ne? So. Und in dieser Zeit der Krankheit und des Kampfes, er ist gestorben, ja, aber in dieser Zeit schreibt er rückblickend, dass er eine Liebe, eine Gnade und eine Nähe Gottes erlebt hat, wie in Jahren der Gesundheit vorher nicht. Und er ist in dieser Zeit für viele Menschen zu einem ganz starken Vorbild und einem Wegweiser zu Jesus geworden. Er schreibt selber, und das kann man wirklich nur selber sagen, er schreibt selber, ich zitiere, das klingt vielleicht jetzt überheblich, aber meine Frau und ich würden niemals zu dem Gebetsleben und dem geistlichen Leben zurückkehren wollen, das wir vor der Krebserkrankung hatten. Niemals. Jesus ist ihm in der Not, in einer Tiefe begegnet, die einen unendlichen Unterschied gemacht hat. Kurz vor seinem Tod, am Tage seines Todes, hat er gesagt, ich kann nicht erwarten, Jesus zu sehen. Und seine letzten Worte waren an seine Familie, es hat für mich keinen Nachteil, wenn ich jetzt gehe, nicht den geringsten. Boah. Sehnst du dich auch danach, so zu glauben und das sagen zu können? In aller Not so geborgen und so getragen zu sein? Ich sehne mich danach. Ihr Lieben, dann müssen wir Jesus immer besser kennenlernen. Und damit wir ihm vertrauen können, weil wir seinen Charakter kennen, weil wir wissen, dass er gut ist in allen Situationen. Wir müssen ein größeres Ziel haben in unserem Leben als unser Wohlergehen. Am besten, dass andere Menschen durch uns und durch jede Lebenssituation Jesus kennenlernen, seine Liebe, seine Treue, seine Herrlichkeit und so Rettung finden. Und wir dürfen nicht alles von dieser Welt erwarten, sondern wir dürfen eine Hoffnung haben, die weit über diese Welt hinausgeht. Lieben, wir folgen einem Herrn und glauben an einen Gott, der in das Leid und die Not dieser Welt hineingekommen ist, in die Finsternis dieser Welt, um uns beizustehen, mitten in der Finsternis. Nicht, weil er musste, sondern weil er wollte, weil er uns liebt. Und wenn du das glaubst, dann kannst du vielleicht auch wie Paulus voller Vertrauen sagen und Überzeugung: Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf mich ein, doch ich werde nicht erdrückt. Oft weiß ich nicht mehr weiter und doch verzweifle ich nicht. Ich werde verfolgt und bin doch nicht verlassen. Ich werde zu Boden geworfen und komme doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahre ich am eigenen Leben, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise wird sichtbar, wie ich schon jetzt in meinem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhabe. Jesus ist treu. Und das weiß ich. Und ich wünsche es uns allen von ganzem Herzen. Amen.